Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Halbfinals der Snooker-Weltmeisterschaft laufen auf einen dramatischen Finaltag zu heute. Zwei Sessions werden noch gespielt, die könnten sehr lang werden bei Mark Allen und Wuisa. Eine Session wird noch gespielt bei Sean Murphy gegen John Higgins. Die Matches sind noch nicht vorentschieden. Es ist alles relativ ausgeglichen, auch wenn John Higgins mit zwei Frames vorne liegt. Wie das gestern gelaufen ist, was gestern überhaupt alles los war, das müssen wir natürlich hier besprechen bei Total Clearance. Und das tun am Samstag nach dem 1. Mai zum Snooker-Sonderfrühstück. Kati Hattinger und Christian Oehmicke. Hallo Kati!
Hallo Christian, ein gutes Frühstück braucht man nach dem gestrigen Tag auch wirklich.
Oh ja.
Und ich hoffe, dass alle genug Snacks dabei hatten für diesen Frame von 100 Minuten und 19 Sekunden zwischen Mark Allen und Wuisa. Es war unfassbar. Der neue längste Frame in der Geschichte des Crucibles.
Ja, dann lass uns auch mal gleich mit dem Match anfangen, denn eigentlich sollte es das Match sein, was ein bisschen schneller abzuhaken ist. Und ich finde es sehr interessant, man sagt den beiden, hey, Leute, okay, es ist Feiertag in Deutschland, da wollen wir heute mal 8 Frames nur euch zumuten und dann schaffen die nur 6. Also wirklich.
Ja, und es fühlt sich an, als hätten die 4 Sessions gespielt am gestrigen Tag. Also da geht man doch aus dem Match raus und denkt sich, was habe ich da gerade gesehen, was haben wir da gerade mitgemacht? Das war auch so eine Session, ich hatte da echt das Bedürfnis, so allen zu schreiben, die daran irgendwie mittelbar oder unmittelbar beteiligt waren und mal eine Umarmung rüberzuschicken. Ich meine, das war ja Schwerstarbeit für wirklich alle Beteiligten, inklusive unseres Eurosport-Teams, da können wir auch nochmal drauf kommen, weil ich komme irgendwie aus dem Lob gar nicht mehr raus. Naja, ist ja auch schön, ne? Genau, also was war das für ein Frame? Ich finde, wir sollten den in Originallänge nacherzählen, Christian, das würde zur typischen Länge einer Total Clearance-Folge auch passen.
Ja, selbstverständlich. Ich fand es ganz interessant. Gestern wurden dann Sachen rausgeholt, die man auch hätte machen können in der Zeit. WST hat da auch ein paar Sachen gepostet dann, die man genau hätte machen können in der Zeit, in der Frame lief. Was ich kurios fand, ist, dass die Session so diese Abwechslung bot. Wir hatten ja im Prinzip zwei Frames, die letztendlich dann auch vielleicht ein bisschen vorentscheidend sein könnten. Wobei einen davon hat Mark Allen gewonnen, den anderen dann am Ende ja dann doch Wuisa. Aber da müssen wir schon ein bisschen drüber reden. Also 6-2, wir fangen mal am Anfang an. 6-2 stand es für den Chinesen nach der ersten Session. Dann ging der erste Frame an Mark Allen. Der zweite Frame, da hat Wuisa eine 51 vorgelegt. Und Mark Allen brauchte schon Snooker, bekommt die Snooker. Nicht nur das, sondern holt sich den Frame dann tatsächlich noch auf schwarz und kommt dann peu à peu immer weiter ran, geht sogar in Führung. 2 Centuries, darunter eine Total Clearance von 145 Punkten, höchste Break der Weltmeisterschaft bisher übrigens, also Quali ausgenommen. Und dann kommt dieser Mammut-Frame, dieser Marathon-Frame. Mark Allen liegt 7-6 vorne und die spielen sich da fest in der unteren Ecke bei Schwarz, weil Mark Allen Schwarz verschossen hat und die dann direkt vor der Ecke liegen blieb. Und dann gingen natürlich alle Roten dahin. Und diese Bedeutung dieses Frames hat man dann tatsächlich auch beiden angemerkt, weil Mark Allen wollte natürlich nicht, dass Wuisa jetzt mit einem guten Erlebnis rausgeht. Und für Wu war dieser Frame quasi überlebenswichtig, um irgendwas aus dieser Session noch mitzunehmen.
Genau, und am Anfang dachte man sich das ja vielleicht noch gar nicht so sehr, weil man wusste ja am Anfang noch nicht, dass es der letzte Frame der Session werden würde. Wir hatten ja schon einen extrem langen Frame, nämlich diesen 10. Frame, den Mark Allen sich da trotz schon benötigter Foulpunkte noch geholt hat. Also das war ja schon über eine Stunde. Also da denkst du ja nicht, dass da nochmal so ein super langer Frame kommt, weil danach wurde es ja wirklich dynamisch. Aber ja, dann lag halt Schwarz in der Ecke und du sahst das Unheil schon heraufziehen. Und dann wurde es halt sehr, sehr lang und sehr, sehr zäh und natürlich am Ende dann auch kontrovers, ne? Also auch mit den bisherigen Frames im Rücken. Das Publikum wurde ungeduldig. Es ist Freitagnachmittag, da will man doch bei bestem Wetter lieber so eine 145 nochmal sehen von Buyse und nicht dieses Rumgestöpsel da mit schwarzen Ecke. Das ist halt auch nochmal dreimal frustrierender als so ein normaler Safety-Austausch, weil du weißt, es kann nur auf eine Art und Weise enden. Das ist ja bei einer normalen taktischen Sequenz nicht so. Da könnten 100 Sachen passieren. Hier ist es jetzt echt nur so ein dummes Rumgelungere, bis dann irgendwann schwarz fällt. Eine andere Lösung kann es ja kaum geben eigentlich. Und das war, also ich meine, für Marcel, glaube ich, wirklich so der Perfect Storm an Sachen, die es ihm schwer gemacht haben. Da die Entscheidung zu treffen, gibt es einen Re-Rack, gibt es keinen Re-Rack. Ne? Mark Allen hatte schon, der war schon in den 40ern mit den Punkten, ne? Der hatte schon einen deutlichen Vorsprung, wo man sagen würde, okay, das macht jetzt ein Re-Rack schon zu einem drastischen Eingriff in den Frame. Und dann waren auch noch die Roten, also es war ja, da war ja doch immer noch so ein bisschen Luft zwischen den Roten, weil ja auch nicht mehr so viele davon rumlagen. Es lagen ja nicht 15 Rote, dabei Mark Allen hatte ja schon mehr als 40 Punkte auf der Uhr. Also das hat es auch nochmal schwieriger gemacht, weil dann kam ja noch so ein bisschen so eine Dynamik rein. Es war ja nicht dieses, ja, die spielen sich da im Pulk fest quasi und jeder bewegt die weiße Kugel nur noch einen Millimeter. So war es ja dann auch wieder nicht. Und dann, was ja auch, glaube ich, gar keine Hilfe ist bei dieser WM, ist Totalausfall Peggy Lee als Markerin dann auch an der Stelle. Also da hätte man dem Marcel auch jemand anderen als Partner gewünscht, glaube ich, da an der Stelle. Ja. Und also das ist wirklich, oh Gott, also das, also Wahnsinn. Ich meine, ich weiß es nicht. Also das ist doch eine knochenknüppelharte Situation gewesen für den Marcel, dieser Frame dann auch.
Ja, zu Peggy Lee natürlich, ne? Also ich habe auch ehrlicherweise, also das ist bestimmt eine super tolle Schiedsrichterin, aber man hat die doch in UK jetzt in den letzten Jahren quasi nie gesehen. Und jetzt ist sie auf einmal bei der Weltmeisterschaft dabei. Und ist jetzt natürlich kein Zufall sein, aber sie hat jetzt im Prinzip für die drei kontroversesten oder war an den drei kontroversesten Szenen beteiligt. Das Foul auf Gelb bei Chris Wakelin, dann die Situation mit dem Touching Ball zwischen Cameron Wilson und John Higgins und Neil Robertson. Ja. Beide Male quasi Fehlentscheidungen getroffen und jetzt gestern das dann auch noch, was dazu kam, auch wenn Marcel natürlich der Hauptakteur war. Was ich dann aber auch interessant fand oder was ja dann auch kurios war, ist, dass er dann quasi auch von außen eingegriffen wurde. Also ich weiß nicht, wer da kam, war das
Rob Spencer,
genau. Und hat er dann gesagt, hey, ihr solltet jetzt hier schon mal gucken, was ist oder bietet man einen Rebreak an oder was auch immer. Also ich meine, Marcel bringt ja nur wirklich genug Erfahrung mit, um so eine Situation alleine zu handeln, finde ich. Also da hätte man jetzt nicht von außen eingreifen müssen.
Und dann auch noch Rob Spencer. Und dann auf die Art und Weise, sorry Christian, ich unterbreche dich, weil ich mich aufrege. Also ich habe mich da gestern schon aufgeregt. Weil ich meine, wo könnte der Rob Spencer auch hinlaufen? Zum Markers Desk, weißt du? Jetzt, wo die doch so schön mit Funk da verbunden sind. Ich fand das unsubtil, ich fand das blöd und das hatte dann auch so einen Geschmack von wegen, wird das jetzt eine Entscheidung auf sportlicher Ebene oder wird das eine Entscheidung auf Fernseh, wir müssen die nächste Session starten, Ebene quasi? Ja. Das hat dann so, den Eindruck hatte ich dann plötzlich, weil sportlich, ich meine, ist der Marcel über jeden Zweifel erhaben. Und dann kommt da so ein Rob Spencer reingelatscht. Ne? Und wir sagen das natürlich immer, ohne dass wir jetzt Marcels Kommentar dazu gehört hätten. Also wir regen uns für ihn auf quasi. Und wahrscheinlich nimmt er das total gelassen. Also Grüße gehen raus an der Stelle. Aber also ich habe mich aufgeregt für den Marcel. Das war eine maximal schwierige Entscheidung. Und das, also was hätte man machen sollen idealerweise? Ich würde nicht sagen, dass das eine Fehlentscheidung war von ihm, dass so lange laufen zu lassen, weil wir haben die Faktoren angesprochen, die da alle mit reingespielt haben. Und das ist eine ganz, ganz feine Linie natürlich. Und vielleicht ist das jetzt hier der Anlass, nochmal ins Regelbuch zu gucken und zu überlegen, müssen wir da vielleicht was überarbeiten? Brauchen wir da vielleicht eine klarere Linie? Weil ich konnte das total nachvollziehen, dass das so lange gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber das war natürlich fürs Publikum wieder nicht so toll. Aber wir sind bei einer Weltmeisterschaft. Das ist ja kein Schaulaufen hier. Also eine unfassbar schwierige Situation, wie gesagt, nicht besser gemacht durchs Publikum. Und ich meine, diese SchiedsrichterInnen, das ist schon auch, ich meine, die haben die Autorität, mit ihrer Stimme halt eine Ansage zu machen. Also ich finde das schon auch, also das hat der Marcel ja dann auch gemacht und hat jedes Shootout, jede Shootout-Stimmung wirklich dann versucht im Keim zu ersticken, die dann so rauskam beim Publikum. Aber also das ist schon, ich finde das richtig schwierig, alles zu handeln, weil du hast ja im Grunde, klar, du kannst die alle rauswerfen lassen, aber das ist bei so einer Gruppendynamik halt auch sehr, sehr schwierig und dann auch eigentlich störender als so ein paar reinen Zwischenrufe. Wahnsinn. Also das war, war ein knüppelharter Nachmittag da für den Marcel, aus jetzt Perspektive von uns ZuschauerInnen. Wahnsinn. Also ich habe da großen Respekt vor. Und da kam einfach echt alles zusammen, sodass ich glaube, dass es keine richtige Entscheidung gegeben hätte, im Sinne von einer optimalen Entscheidung, wann man ein Re-Rack hätte forcieren müssen.
Ja, also sehe ich komplett genauso. Also ich fand es auch, ich hatte da auch dann das Gefühl, dass da eher geguckt wurde, ist ja schon 19.30 Uhr oder 18.30 Uhr Ortszeit, wir müssen mal langsam auf die nächste Session gucken. Was machen die denn da? Ach, machen wir lieber einen Re-Rack. Und ich fand das auch, ich meine, Mark Allen wurde ja dann quasi die Pistole auf die Brust gesetzt, in dem Fall. Also entweder da passiert jetzt was oder wir machen dann wirklich einen Re-Rack. Und er war ja dann auch der die Schwarze dann letztendlich gelocht hat. Und Wuisa holte sich dann halt die Punkte und am Ende ja dann auch den Frame, auch wenn es da dann nochmal ein bisschen mehr Drama gab und Mark Allen ein paar fantastische Snooker gesetzt hat. Das war ja Wahnsinn, wie er es da geschafft hat, aus unmöglichen Situationen tatsächlich noch ein, zwei Snooker dann rauszuholen. Also ein Wahnsinnsframe. Aber ich fand es auch interessant, die Stimmen, um jetzt nochmal auf das potenzielle Re-Rack zurückzukommen. Wir kommen gleich noch aufs Frame-Ende und aufs Session-Ende dann in dem Fall, weil das war auch sehr lustig. Da hat Wuisa dann auch nochmal für einen lustigen Moment gesorgt. Ich fand die Stimmen aus der britischen Snooker-Szene dann auch interessant. Steve Davis zum Beispiel, der sich ja normalerweise sehr zurückhaltend äußert, hat gesagt, das war ein Embarrassment für Snooker, dieser Frame, was ich jetzt so überhaupt nicht unterschreiben wollen würde. Also, wenn das in der Quali passiert wäre, hätte da kein Hahn nachgekräht, ehrlicherweise. na, ist doch so. Und Stephen Hendry und ich den anderen Namen vergesse, aber egal. Die haben ja, sind ja in eine ähnliche Kerbe gegangen und haben da gesagt, naja, das kann's so, da muss man jetzt irgendwas machen, damit das nicht nochmal passiert. So schlimm fand ich es dann jetzt auch wieder nicht. Und sind wir ehrlich, Marcel hat sich da komplett gut an die Regeln gehalten. Ich hatte witzigerweise genau das, was du am Anfang erklärt hast. Genau das gleiche habe ich meiner Frau gestern dann auch erklärt. Das ist so schön, wenn man so als Snooker-Experte, weißt du, so ein bisschen Wissen dann auch raushauen kann.
Ja,
und ich habe gesagt, naja, solange da noch Bewegung drin ist und die sich beide jetzt nicht festspielen, kann Marcel da nicht einfach so ein Re-Rack geben, weil es ist nun mal noch Bewegung drin, da passiert was und irgendwann wird einer die Schwarze lochen. Darauf läuft es einfach hinaus und darauf muss er im Prinzip jetzt auch noch ein bisschen warten, es sei denn, die beiden spielen nur noch zwischen zwei, drei Situationen hin und her. Und Mark Allen hat halt auch schon 40 Punkte Vorsprung, spielt da auch mit rein. Naja, auf jeden Fall.
Viel hat da mit reingespielt, ne? Auch ja. Die ganze Dynamik von dem Match und Wuisa, der wiederum einen ganz anderen Anreiz hatte, jetzt in Bezug auf diesen Frame. Ja. Und ja, ich meine, beim Schach gibt's doch das, wenn dasselbe Bild auf dem Brett dreimal auftaucht, ich glaube, es waren dreimal, dann ist auch vorbei. Also vielleicht könnte man sich sowas nochmal überlegen, dass man diese Situation, die ja doch jetzt auch mehrfach vorgekommen ist, die ist ja sogar im selben Frame später nochmal vorgekommen, dass Schwarz wieder blöd in der Ecktasche lag.
Ja.
Dass man da vielleicht nochmal ganz spezifisch nachjustiert und sagt, okay, dafür brauchen wir vielleicht eine Sonderregel. Genau, aber es war einfach knüppelhart und dann war es ja noch nicht vorbei, ne? Meine genau. Güte. Also, weil Mark Allen eben so tolle Snooker gelegt hat und Wuisa dann sogar einmal Vollpunkte hat abgegeben, weil er Schwarz in die Ecktasche gelocht hat, obwohl Blau dran war, weil er Blau da versucht hat, in die andere Ecktasche reinzupfeffern. Also, das war schon. Eieiei, ne? Also für Buiza, das war schon eine ganz durchwachsene Session. Selbst aus Flugs hat er teilweise wenig gemacht. Und dann waren wieder brillante Bälle dabei und dann wieder sowas Leichtsinniges. Ja, ja. Und, Christian, weil bevor wir jetzt wirklich zum Ende des Frames kommen, das ist eine ganze Sendung heute nur ein Frame. Entschuldigung,
wenn der Stelle an Du wolltest den in Originallänge durchsprechen, dann machen wir das auch.
Ja, das machen wir auch, genau. Und wer den nämlich teilweise alleine durchsprechen musste, das war der Lukas Kleckers. Ja, weil auch bei dieser WM auffällig, es passieren ständig irgendwelche Fehler in Bezug auf die TV-Übertragung. Ja, da war dann wieder, also bei Eurosport UK war der Neil Foltz war plötzlich weg. Bei uns Eurosport Deutschland war der Lukas Kleckers dann alleine und Harry Weber war weg, den ich gestern noch so gelobt hatte. Und dann legt er sich zu einem Nickerchen hin, weißt du, in dem super langen Frame, dem längsten in der Crucible-Geschichte, was soll's denn? Ne? Aber der Lukas hat das auch alleine dann souveränst wegkommentiert und überhaupt, ich war wieder total an Bord mit unserem deutschen Kommentar in diesem historischen Frame. Also ich bin einfach begeistert. Nicht von allem, ich habe auch meinen Flop-Moment, den hebe ich mir für die WM-Rückblicksendung auf. Aber das war wirklich, es war ganz großes Kino von Harry und Lukas dann. Und so cool gemacht. Und die haben dann, glaube ich, also hatte Harry dann erwähnt, nichts gehört an Regieanweisungen und so. Also es war schon auch für alle Beteiligten eine Riesenherausforderung, was mit den TV-Übertragungen los ist zurzeit aus Sheffield. Also ich weiß es wirklich nicht. Das sollte doch ein Vorteil sein, dass man im Crucible bleibt, dass man weiß, wo die Leitungen liegen und wie das alles zu funktionieren hat. Aber irgendwie bei dieser WM ständig fällt irgendwas aus oder irgendwas klappt nicht. Oder man hört den Kommentar plötzlich laut in der Halle, wie am Anfang der Abendsession. Also irgendwie ist da der Wurm drin. Aber wir haben, wie gesagt, ein wirklich tolles Kommentatorenteam bei Eurosport Deutschland mittlerweile, das sich so eingegroovt hat und dann solche historischen, verrückten, bizarren, technisch problematisierten Frames dann auch so schön wegkommentiert, dass ich eigentlich nur noch mit deutschem Kommentar gucke im Moment, mit wenigen Ausnahmen.
Ja, jetzt sind wir natürlich auch das Ende des Frames dann noch schuldig. Am Ende war es dann tatsächlich so, dass Mark Allen hat einen wahnsinns genialen Snooker gelegt hinter Schwarz. Und aus dem ist Wieser ebenso genial rausgekommen, um dann kurze Zeit später, das was Kati gerade schon gesagt hat, dann aus Versehen die Schwarze zu lochen. Hat ein paar Foulpunkte abgegeben. Am Ende hat er dann trotzdem die Blaue gelocht und das war dann letztendlich auch der entscheidende, Pink dann sogar am Ende, hat er sie dann endlich in die Tasche gebracht und hat dann sein Kö auf den Tisch geschmissen und ist aus der Arena gerannt quasi. Ich denke mal, der musste dann auch mal wohin. Und dann hat man ihn nochmal zurückgeholt. Mark Allen musste dann auch grinsen, weil Mark Allen hat sich das dann wahrscheinlich schon gedacht, dass das dann das Ende der Session ist. Es war ja dann auch schon 19.50 Uhr oder irgendwas unserer Zeit oder 19.45 Uhr. Ja, witziger Moment nochmal, witziges Ende auch unter die Session und letztendlich kann man sagen, es steht 7-7, es ist noch nichts Schlimmes passiert. Aber wir können sagen, Wieser hat heute ein bisschen was zu tun, denn wer 6-2 führt, der will das Match eigentlich nicht mehr so aus der Hand geben. Und das könnte ein sehr langer Abend werden, denn die werden ja 8 Frames jetzt dann am Morgen nochmal spielen. Und wenn es dann erst 11-11 steht, braucht man immer noch 6 Frames, um zu gewinnen. Jetzt mal streng genommen, es bleibt weiter so ausgeglichen. Also das könnte ein sehr langer Abend werden zwischen den beiden.
Ein sehr, sehr, sehr langer Abend. Auch darauf freue ich mich. Der Felix Fried hat schon gesagt, er ist heute Abend dran. Also nach einem ganzen Tag Deutschland spielt Snooker in der German Snooker Academy hat er dann noch mit uns zusammen einen langen Abend vor sich. Das wird auch wirklich so ein Popcorn-Match, hoffe ich, heute Abend. Also ich hoffe, dass jetzt da niemand davonzieht quasi morgens, sondern dass wir wirklich die volle Breitseite auch bekommen von diesem Halbfinale.
Mich würde mal interessieren, was die jetzt machen, wenn Sean Murphy und John Higgins nicht schnell genug sind. Und dann theoretisch danach nochmal dran sein müssten. Also ich denke mal, die wären dann clever genug, erst das eine Halbfinale zu beenden, bevor sie das andere starten. Also die Situation gab es, glaube ich, noch nie, ne? Aber wäre mal interessant zu sehen, was man da machen würde. Da steht es nämlich 13-11 für John Higgins. Der ist einfach nicht klein zu kriegen, dieser Schotte. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo er das hernimmt. Vor allem im Fitnessbereich natürlich, also rein physisch. Aber auch mental absolut auf Augenhöhe. Ein sensationelles Match, was er da wieder spielt. Und nachdem man am ersten Tag ja ein bisschen das Gefühl hatte, dass John Higgins das Match überleben musste, in Anführungsstrichen, mit einem Unentschieden rausgehen, hatte man gestern so ein bisschen den ersten kleinen Einbruch bei dieser Weltmeisterschaft von Sean Murphy. Der hat seinen schwächsten Tag erwischt. Und das, obwohl er sein 100. Century im Crucible geschafft hat. Übrigens erst als 5. Spieler überhaupt. Glückwunsch an der Stelle. Aber er kann letztendlich, glaube ich, mit dem Spielstand von 11-13 sehr zufrieden sein.
Ja, also da würde ich dir zustimmen, wenn da nicht die letzten beiden Frames gewesen wären in der Abendsession, Christian. Weil Sean Murphy hatte eigentlich bis dahin, bis einschließlich Frame 22 und der 105, die er da noch gespielt hat, das Bestmögliche aus einem im Grunde gebrauchten Tag gemacht. Da mäkeln wir auf sehr hohem Niveau angesichts dieser tollen Breaks, die er auch gespielt hat. Aber insgesamt lief es nicht so für ihn und das war wirklich dann seinerseits ein Session mit unentschieden gewinnen Tag. Und das hätte er eben dann auch gerne nochmal gemacht, ne, am Abend. Aber John Higgins hat dann, ich will es nicht sagen aus dem Nichts, aber irgendwie war ich doch überrascht, dass er das so so durchgezogen hat. Dann die 70 ausgepackt in Frame 23 und dann noch die 101 aus der ersten Chance in Frame 24. Ja, das war schon, also da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut bekommen hier. Das war so ein John Higgins-Moment, ne, weil er die Frames dann auch von vorne gewonnen hat, nachdem der ja so viele Frames mal wieder gestohlen hat, wir kennen es. Und dann ja auch gerade den ersten Frame der Abendsession nicht hat stehlen können. Ja, das war ja auch so besonders, dass ihm das nicht geglückt ist. Und das, ja, also der war so schlecht in diesen Abend reingestartet. Das wurde dann auch immer wieder thematisiert tatsächlich im Kommentar, dass er erstmal einen langen Einsteiger komplett daneben geschossen hatte und dann eben von Sean Murphy die Chance zum Frame-Stehlen mal wieder bekommen hat und die dann eben gar nicht nutzen konnte. Er hat die erste rote gelocht, okay, aber die hätte er auch wirklich nicht lochen können. Und dann aber direkt schwarz verschossen und dann war Sean Murphy wieder total im Geschäft. Also das war so ein richtig bitterer, gerade aus John Higgins Sicht, so ein der eigenen Identität komplett widerstrebender Beginn dieser Abendsession. Und dann endet der aber so, ne? Dann denke ich so, okay, wenn ich die Frames heute nicht so gut klauen kann, dann gewinne ich sie halt von vorn heraus. Ne? Und dann die 70 und die 101, das war so ein Boss-Move. Ne? Da denkst du halt, ja, der hat das halt viermal gewonnen. Also so macht man das. Für mich war das ein entscheidendes Wegziehen, obwohl es 13-11 steht. Ja? Aber es war für mich ein entscheidendes Wegziehen, was er da am Abend noch rausgehauen hat.
Findest du? Also zwei Frames, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es vorentscheidend ist, ehrlicherweise. Aber ich konnte mir bei John Higgins so viele Sachen nicht vorstellen, wie bei dieser Weltmeisterschaft. Und der hat die alle durchgezogen. Und ich kann da Noah nur zitieren von gestern, der gesagt hat, also wenn der jetzt Weltmeister wird, das ist eine sensationelle Leistung. Nicht nur aufgrund des Alters, auch aufgrund der Auslosung. Ich meine, Ali Carter, Ronnie O'Sullivan, Neil Robertson, Sean Murphy und dann, wie noch immer, er im Finale dann schlagen würde. Das ist absolut Weltklasse. Also, es ist einfach beeindruckend. Also, es fehlen einem dann so ein bisschen oder gehen einem die Superlative aus, was das angeht. Also, Sean Murphy kann in diesem Match ja eigentlich nur verlieren. Ne? Wenn er gewinnt, dann sagen alle, naja, okay, ja, John Higgins, der hat jetzt dann vielleicht irgendwann doch abreißen müssen. Und wenn er verliert, dann hat er, ja, John Higgins, meine Güte, was macht der schon wieder? Also eigentlich beinharte Aufgabe für Sean Murphy, auch wenn, ich finde, zwei Frames sind nicht so viel.
Ja klar, ich meine, wenn der Sean Murphy super startet, dann hat er zwei Century Breaks gespielt jetzt in den ersten beiden Frames und dann ist 20 Minuten nach Beginn der Session der Ausgleich wiederhergestellt. Aber trotzdem, es hat sich für mich gestern Abend so angefühlt. Ich weiß nicht, wie gut das Altern wird. Ja, meistens altern meine Vorhersagen nicht gut, aber es hat sich für mich gestern so angefühlt. Das gebe ich hier wieder, Christian. Vom Rest müssen wir uns heute Nachmittag dann selbst überzeugen. In einem hoffentlich noch ja, lange dauernden Match, aber auch nicht zu lange, damit wir das heute ein bisschen gesitteter über die Bühne bringen, was die Dauer dieser Session zumindest angeht. Aber ich fand's toll, wie schnell gestern dieser Turnaround funktioniert hat. Dass die Abendsession nur mit sehr wenig Verspätung dann angefangen hat. Und das würde ich sagen, ist auch das einzige Handyklingeln im Crucible, was ich bisher verzeihen würde. Weil das war bestimmt für die ZuschauerInnen dann auch total stressig, da so schnell dann die einen raus, die anderen wieder rein und so. Und da hat halt eine Person nicht auf ihr Handy geguckt und das auf leise gestellt. Also, das konnte ich sogar noch verstehen mal, ausnahmsweise. Aber hoffentlich heute leise, keine Shootout-Atmosphäre. Ja, nur ein kleines beim Brock-On, nicht danach. Das musste ja auch unterbunden werden. Wobei ich es cool finde. Für mich als Bruce Springsteen-Fan ist das der einzig richtige Move mit dem Woo, aber halt an geeigneter Stelle. Ne? Das muss schon sein, weil wir sind bei einer Weltmeisterschaft. Das würde ich auch Rob Spencer gerne nochmal sagen. Ja, also wir sind hier nicht beim BBC-Schau-Snooker-Spielen, sondern wir sind bei der Weltmeisterschaft. Und wir sind parallel bei Deutschland spielt Snooker.
Yay! Deutschland spielt Snooker, genau. Falls ihr da heute irgendwo hingeht und auch morgen, dann läuft bestimmt irgendwo nebenbei der Fernseher. Heute geht es nämlich 11 Uhr los mit Mark Allen gegen Vuiza. 7-7 steht es. Am Nachmittag wird es dann 15.30 Uhr weitergehen mit Sean Murphy gegen John Higgins. Die finale Session 13-11 steht es da für den Schotten. Und am Abend geht es dann perfekt mit dem Spielstand von dann voraussichtlich 10-10 zwischen Mark Allen und Vuiza weiter um 20 Uhr. Die spielen dann bis zur Entscheidung, bis zur bitteren Entscheidung und sind hoffentlich bis zum Beginn des Finals übermorgen fertig. Wir werden es sehen und wir werden das Ganze natürlich auch hier weiter für euch zusammenfassen bei Total Clemens. Katja und Chris sagen tschüss, bis dahin.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.